Zeitgeist und Moral. 1917 bis 1923. Die Revolution hat gesiegt, nieder mit der Republik. Dolchstoß im Schlamm.
Stell dir vor, es ist Krieg und über 24 Millionen Männer gehen hin.
Auf den Schlachtfeldern von Verdun sind auf der deutschen und der französischen Seite 1 Million Soldaten gefallen. Die gescheiterte britische Offensive an der Somme hat den englischen Gegner 420.000 Tote gekostet. 60.000 allein am ersten Tag des Angriffs.
Glaub nicht, wenn du liest auf deinem Papier, ein Mensch ist getötet, er gleiche nicht dir. Aus dem rauchenden Kessel der brüllenden Schlacht, das Unglück ist nicht von dir gemacht. Wenn etwas in deiner Seele bebt, das dieses Grauen noch überlebt, so lass es wachsen. Auferstehen zum Sturm, wenn die Zeiten untergehen.
Der Schriftsteller Walter Hasenclever unter wehenden Fahnen ins Feld und als Kriegsgegner zurückgekehrt. Für andere wie Ernst Jünger war dieser Krieg wie ein Rausch. Der Kampf Mann gegen Mann, Mörser mit über 100 Kilometer Schussweite, Giftgas, Bombardierung aus der Luft, die neuen Wunderwaffen, Panzer und U-Boote.
Wenn das Blut durch Hirn und Adern wirbelte, wie vor ersehnter Liebesnacht und noch viel heißer und toller. Die Feuertaufe. Da war die Luft von so viel Männlichkeit geladen, dass jeder Atemzug berauschte, dass man hätte weinen mögen, ohne zu wissen, warum. O Männerherzen, die das empfinden können.
Und an der Heimatfront?
Im Winter 1916 wurde es sehr schlimm und es war außerdem auch sehr kalt. Und das Einzige, was man leicht kaufen konnte, waren Kohlrüben. Es war wirklich eine Art Schweinefutter und es war sehr unangenehm zu essen. Und das war alles, was wir hatten. Und ich erinnere mich, dass wir in dem Winter 1916-17 während der Wochenenden meistens zu Hause blieben und im Bett lagen.
Erinnert sich ein Berliner Gymnasiast. 1.900 Gramm Brot, 20 Gramm Butter pro Kopf und Woche und 25 Eier im Jahr, Rationierung 1918. Milch, Zucker, Fett, alles nur noch auf Marken. Der Salatölersatz Salatin besteht aus Pflanzenschleim, versetzt mit gelbem Farbstoff und Benzolsäure. Als Eierersatzmittel wird gefärbtes Mais oder Kartoffelmehl verkauft. Streu- und Streckmehl aus gepulvertem Heu. Weihnachtsessen 1917, Sperlingssuppe, Möhrenkompott und Marmeladennudeln. Seit Mitte April 1917 kommt es im ganzen Reich zu Streiks und ersten Meutereien bei der Marine.
Das im August und September verladene und patriotisch angehauchte Kanonenfutter verwest in Belgien, in den Vogesen, in Masuren, in toten Äckern, auf denen der Profit mächtig in die Halme schießt. Das Geschäft gedeiht auf Trümmern. Geschändet, entehrt, im Blute wartend, von Schmutz triefend. So steht die bürgerliche Gesellschaft da. So ist sie. Nicht, wenn sie geleckt und sittsam Kultur, Philosophie und Ethik, Ordnung, Frieden und Rechtsstaat mimt. Als reißende Bestie, als Hexensabbat der Anarchie, als Pesthauch für Kultur und Menschheit, so zeigt sie sich in ihrer wahren, nackten Gestalt.
Rosa Luxemburg, 1916. Am Ende wird der Erste Weltkrieg 9 Millionen Soldaten das Leben gekostet haben, werden 20 Millionen Menschen verwundet sein, werden die Kosten mit 730 Milliarden Mark beziffert.
Wir verzichten auf die Fortsetzung dieses Krieges. Wir verzichten auf Hunderttausende Tode und Hunderttausend Krüppel. Wir verzichten auf tägliche Lasten von 100 Millionen. Wir verzichten auf die weitere Verwüstung Europas. Wir verzichten auch auf die Illusion, dass der Krieg einen Gewinn bringen wird. Wir verzichten darauf, andere Völker zu vergewaltigen und zu unterdrücken.
Der sozialdemokratische Abgeordnete Philipp Scheidemann, 1917. Die oberste Heeresleitung unter Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff fordert im Oktober 1918 Die sofortige Einleitung von Waffenstillstandsverhandlungen weist aber die Verantwortung für die Niederlage von sich.
Unbesiegt in 100 Schlachten, ungebeugt im Zusammenbruch aller Werte, aber enttäuscht im letzten Innersten, so kehrte der Frontsoldat heim. Geblieben war nur die blanke Ehre und der Trotz des Mannes, der sich nie beugt. Geblieben war uns der Glaube an Deutschland.
Aber das sei militärisch unbesiegt von seinen Feinden, genauer von den von Sozialisten aufgeputschten Arbeitermassen, von Juden und Pazifisten, sozusagen von hinten erdolcht worden, die mit ihrem zersetzenden Defätismus die Kampfkraft des Heeres geschwächt hätten. Diese Dolchstoßlegende steht für einen grundsätzlichen und folgenreichen mentalen und politischen Wandel in Deutschland am Ende des Ersten Weltkrieges. Der Kulturwissenschaftler Georg Bollenbeck.
Denken Sie doch einmal daran, dass sehr häufig eine innere Wandlung gefordert wird mit diesem Krieg. Opfersinn, Hingabe an das Vaterland, Tapferkeit, das sind ja die Werte. Umgekehrt verbinden sich aber damit bei wachsender Enttäuschung Hass, Rachsucht und die Bereitschaft, den Feind, auch den innenpolitischen, zu vernichten. So überrascht es nicht, dass gerade während des Ersten Weltkriegs antisemitische Vorurteile über die Juden als Spekulanten, als Schieber, als Drückeberger, als Landesverräter popularisiert werden. Und so überrascht es auch nicht, dass nun ein neues Kriegerideal, ein Ideal der Männlichkeit, der Kameradschaft auftaucht und ein Begriff, der von nun an eine verhängnisvolle politische Karriere erhält, nämlich der Begriff Volksgemeinschaft. Das heißt, je radikaler die Integrationsvorstellung im Namen der Volksgemeinschaft, desto rücksichtsloser fällt dann der Kampf aus gegen Pazifisten, gegen Linke, gegen Juden.
Die Revolution hat gesiegt, nieder mit der Republik.
Da stehst du nun mit verträumtem Blick.
Es wird nicht lange dauern und wir werden den Sieg des Kommunismus in der ganzen Welt sehen. Wir werden die Gründung der föderativen Weltrepublik der Sowjets erleben.
Lenin im März 1919.
Geh nach Haus, mein Kind, die Luft ist nass. Oder denkst du, dein Onkel schenkt dir was?
Montag, 11 Uhr. Ecke Siegesallee und Viktoriastraße. Zwei Demonstrationen. Schwingen dieselben roten Fahnen, marschieren den gleichen Familienmarschtritt. Ganz Berlin ist ein brodelnder Hexenkessel, in dem Gewalten und Ideen durcheinanderquirlen. Nie seit den großen Tagen der Französischen Revolution hat so viel in Straßenkämpfen in einer Stadt für die Menschheit auf dem Spiel gestanden.
Harry Kessler, Tagebücher.
Siebknecht will die Sowjetrepublik ausrufen. Was? Nun sage ich die Situation klar vor Augen. Deutschland, eine russische Provinz, eine Sowjetfiliale. Nein, tausendmal nein.
Generalsturmort Spartakus. Nieder mit den Spartakisten, folgt es durch die Gassen. Packt sie, peitscht sie, stecht sie, schießt sie, spießt sie, trampelt sie nieder, reißt sie in Fetzen. Gräuel werden verübt, die jene belgischen Gräuel deutscher Truppen in Schatten stellen. Spartakus niedergerungen, jubiliert es von Post bis Vorwärts. Spartakus niedergerungen.
Staaten russischen Wahnsinn vor mir. Die Ablösung der zaristischen Schreckensherrschaft durch die bolschewistische. Nein, nein! Nun ist auch das noch in Deutschland nach all dem anderen Elend.
Jawohl! Die revolutionären Arbeiter Berlins wurden geschlagen. Und die Ebert, Scheidemann, Noske haben gesiegt. Sie haben gesiegt, denn die Generalität, die Bürokratie, die Junker von Schlot und Kraut, die Pfaffen und die Geldsäcke und alles, was engbrüstig, beschränkt, rückständig ist, stand bei ihnen und siegte für sie mit Kartätschen, Gasbomben und Minenwerfern.
Arbeit und Soldaten, Der unglückselige Krieg ist zu Ende. Das Morden ist vorbei. Die Folgen des Kriegs, Not und Elend, werden noch viele Jahre lang auf uns lasten. Die Niederlage, die wir unter allen Umständen verhüten wollten, ist uns nicht erspart geblieben. Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Spartacus niedergerungen, o Gemach! Wir sind nicht geflohen, wir sind nicht geschlagen. Und wenn sie uns in Bande werfen, wir sind da und wir bleiben da. Und der Sieg wird unser sein.
Passagen aus einem am 15. Januar 1919 in der Roten Fahne erschienenen Artikel von Karl Liebknecht, der am selben Tag zusammen mit Rosa Luxemburg ermordet und im Landwehrkanal aufgefunden wurde. Dazwischen waren Teile der Rede Philipp Scheidemanns zu hören, die er zur Ausrufung der Republik am 9. November 1918 von einem Fenster des Reichstags aus gehalten hat. Zwischen diesen beiden Ereignissen liegen 9 Wochen der Entscheidungen nach Matrosenaufständen in den Küstenstädten, Massenstreiks, blutigen Kämpfen und der Übernahme der Macht durch Arbeiter- und Soldatenräte in Halle, Leipzig, München, Stuttgart und Frankfurt und in immer mehr Städten im Westen des Reiches. Zum Schluss nach der Abdankung des Kaisers am 8. November auch in der Reichshauptstadt. Entscheidungen für die parlamentarische gegen die Rätedemokratie, für das Privateigentum gegen Sozialisierung, für die Kooperation mit dem Heer gegen Entwaffnung, für Zusammenarbeit von Kapital und Gewerkschaften gegen Klassenkampf. An den bestehenden Eigentums- und Machtverhältnissen soll grundsätzlich nichts geändert werden.
Berlin hat eine Woche lang eine Schlacht mit allen ihren Schrecken gezogen. Ich kann mitteilen, dass der Aufstand niedergeschlagen ist. Fast eine ganze Woche lang habe ich mit der Anwendung des schärfsten Gegenmittels gezögert. Jede Person, die mit den Waffen in der Hand gegen Regierungstruppen kämpfend angetroffen wird, ist sofort zu erschießen. Mögen die Rasenden, die jetzt das Reich zerstören, zur Vernunft kommen, damit wieder ein normaler Rechtszustand hergestellt werden kann.
Der sozialdemokratische Reichswehrminister Gustav Noske vor der Nationalversammlung in Weimar zu den jüngsten Kämpfen in Berlin, die an die 1000 Tote im Kampf der Regierungstruppen mit der radikalen Linken forderten. Am Schlossplatz versammelten sich mehrere hundert Arbeiter und riefen: Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Viele hatten noch im Herbst 1918 große Hoffnungen an die Revolution und den neuen Staat geknüpft. Wenige Monate später erklärt Karl von Ossietzky:
Was also hat die Revolution geleistet? Die Antwort lautet traurig genug: In der inneren und äußeren Politik spreizen sich Zelebritäten, die von Rechts wegen schon seit einigen Zeiten in den Reliquienschrein gehören. Die wirtschaftliche Umformung wird dauernd verschoben, während Anarchie, Egoismus, Schiebertum Triumphe erleben. Keine wehrende Hand, nur sanftes Zureden. Ideenarmut, Mangel an Mut, Mangel an Glauben.
Du machst so ein nachdenkliches Gesicht. Ja, das verstehst du heute noch nicht. Aber bald wirst du's verstehen lernen.
Man dient der Republik, aber man liebt sie nicht. Feiern kann ich die Republik nicht.
Der Historiker Hans Delbrück über die konservative Haltung zur Weimarer Republik. Bestenfalls ist man Vernunftrepublikaner und arrangiert sich mit der neuen Staatsform. Justiz und Militär waren und blieben die Hochburgen antirepublikanischer Gesinnung.
Als Rosa Luxemburg am 15. Januar 1919 verhaftet wird, da verhält sie sich zunächst so, wie es ihre Erfahrungen mit dem repressiven wilhelminischen Obrigkeitsstaat, der ja auch ein Rechtsstaat war, nahelegen. Sie packt, nicht erwartend, dass sie nun eine mordbereite Soldateska erwartet, ihr Köfferchen mit den nötigen Habseligkeiten und ihren Lieblingsbüchern. Sie weiß nicht, dass draußen der Vortrupp der SA und der SS auf sie wartet. Die Freikorps bestehen nach dem Kriege, leben ja aus jenen brutalisierten Soldaten, deren Mentalität übrigens schon die Züge der SA und der SS aufweist. Von einer neuartigen Brutalisierung, einer Radikalisierung zeugen auch die Plakate, ja, die schon Anfang Dezember vom drohenden Untergang des Vaterlands künden und zur Ermordung des inneren Feindes aufrufen. Hier vernehmen Sie einen völlig neuen Ton, den man so in der wilhelminschen Zeit gar nicht kannte. Etwa ein Titel wie »Schlagt Ihre Führer tot, tötet Liebknecht«.
Die nächsten 4 Jahre sollte die Republik nicht zur Ruhe kommen, sich nicht konsolidieren können.
Morden und Marschieren gegen die Schmach von Versailles.
Treu bis zur letzten Stunde, treu deutschem Krieg geboren.
Die deutsche Delegation hat im Spiegelsaal von Versailles den Friedensvertrag unterzeichnet. Danach verliert das Reich alle Kolonien. 13% des Reichsgebiets mit 6,5 Millionen Menschen, 28% der Kohle, 50% der Kali und 75% der Eisenvorkommen. Das Deutsche Reich ist verpflichtet, 226 Milliarden Goldmark an Reparationen an die Siegermächte zu zahlen. Deutschland erkennt in dem Vertrag seine alleinige Kriegsschuld an.
Das Gitterwerk, hinter dem 60 Millionen Deutsche als Gefangene schmachten müssen.
Deutschland auf ewig in die Schuldknechtschaft der Sieger gezwungen.
In der Tat ein Friede, der schon die Züge der zukünftigen Tragödie trug.
Kommentieren Zeitgenossen und Historiker die Verträge von Versailles. Les Boches payeront, sagen die Franzosen. Make them pay, die Engländer. Wenn auch die historische Forschung die Verträge von Versailles heute sehr viel nüchterner einschätzt, als die nationalistische Empörung vermuten lässt, sie sind eine Hypothek der neuen Republik.
Natürlich die Auflage, dass das Heer, das Militär, auf 100.000 Mann beschränkt bleibt. Und das ist eine enorme mentale Provokation für eine Gesellschaft, die sich ja sehr stark bis dahin, gerade im Kaiserreich, über die militärische Größe bestimmt hat.
Und deshalb, so der Siegener Kulturwissenschaftler, beginnt sich die Rechte und dann auch die Linke in unzähligen paramilitärischen Verbänden, den sogenannten Freikorps, zu organisieren, die unselige Remilitarisierung Deutschlands jenseits staatlicher Kontrolle.
Wir wollen dein Gedenken, das ganze Leben lang.
Nach der Proklamation der Machtübernahme durch Wolfgang Kapp sind Truppenteile unter General von Lüttwitz und Korvettenkapitän Erhard in Berlin einmarschiert und halten das Regierungsviertel besetzt. Die Reichsregierung unter Friedrich Ebert ist nach Dresden und von dort nach Stuttgart geflohen.
Nach einem 4-tägigen Generalstreik bricht der Kapp-Putsch zusammen und beginnen Unruhen im Ruhrgebiet. Für mehrere Tage sind Essen, Elberfeld, Düsseldorf und andere Rhein-Ruhr-Städte in den Händen der aufständischen Kommunisten. Reichswehreinheiten besetzen das Ruhrgebiet. Die Kämpfe bis zur Niederlage der Kommunisten Anfang April 1920 kosten über 1000 Menschen das Leben. Auf den Straßen wütet der politische Kampf. In den politischen Wirrnissen droht die halbherzig errungene labile Demokratie unterzugehen und die Mehrheit des Volkes leidet.
Tempel an, werdet Elend nicht behoben.
Der Wert des Geldes sinkt, während die Arbeitszeit immer länger wird. Seit 1923 ist der 10-Stunden-Arbeitstag die Regel.
Ich liebe dir, du deiner dich dir.
Nach der Prüderie und Muffigkeit der wilhelminischen Zeit tanzt und singt man jetzt freier, frecher.
Hochkaiser Wilhelm, die Reaktion flackt schon am Dom mit Hakenkreuz und Blaukreuzgas. Monokel gegen Hakenas. Auf zum Pogrom beim Hippodrom. Es ist alles Scheibe, bleib mir vom Leibe mit Walje-Schrei und Putsch. 1, 2, 3, rutsch mir den Puckel lang. Puckel lang.
Walter Mehring im Schall und Rauch. Kabaretts wie Die wilde Bühne, das Größenwahn schießen in den Nachkriegsjahren in Berlin wie Pilze aus dem Boden. Bei der Eröffnung der ersten internationalen Dada-Messe erklärt der Oberdada als Präsident des Erdballs die Kunst für tot. Ein ausgestopfter deutscher Offizier mit einem Schweinskopf und einem Schild, von der Revolution erhängt, hängt von der Decke des Ausstellungsraumes.
Wer bist du?
Walter Rathenau ist tot. Auf der Fahrt von seiner Villa im Grunewald ins Auswärtige Amt, im offenen Ministerwagen, wurde der Außenminister von bisher Unbekannten aus einem vorbeifahrenden Wagen erschossen. Nach Angaben des Heidelberger Statistikers Ernst Julius Gumbel ist dies der 376. politische Mord seit Bestehen der Republik.
Knallt ab den Walter Rathenau die gottverdammte Judensau. Rote, Bolschewisten, Novemberverbrecher, Verzichtserfüllungspolitiker hatten Freikorps-Truppen immer wieder auf Berlins Straßen gegen die Regierung skandiert. Der Mord an Walter Rathenau im Juni 1922 geht wie der am Zentrumsabgeordneten und ehemaligen Finanzminister Matthias Erzberger 10 Monate zuvor auf das Konto der rechtsradikalen Organisation Konsul. Reichspräsident Ebert erlässt eine Notverordnung zum Schutz der Republik, die republikfeindliche Handlungen unter Strafe stellt. Seit Januar 1923 halten belgische und französische Truppen das Rheinland besetzt, um Deutschland zu zwingen, seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Versailler Vertrag nachzukommen. Eine Welle der nationalistischen Empörung geht durchs Land. Innerhalb von 3 Jahren vervierfacht sich die Mitgliederzahl der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei.
75 Millionen Mark für ein Brötchen. Ein Führer muss her.
Der Staat finanziert den passiven Widerstand gegen die französische Besatzung im Ruhrgebiet und kommt mit dem Gelddrucken nicht mehr nach.
1, 2, 3, 4, 5 Millionen, meine Mutter, die kauft Bohnen. 10 Milliarden kostet das Pfund und ohne Speck, du bist weg.
Schon seit Jahren laufen die Notendruckmaschinen des Deutschen Reiches Tag und Nacht. Im Oktober 1923 kostet ein Brot 2,5 Milliarden, ein Brötchen 75 Millionen und die billigste Zigarre 6 Milliarden Mark. Das frisch gedruckte Geld wird in Waschkörben bei den Banken angeliefert. Im Laufe eines Tages hat es die Hälfte seines Wertes schon wieder verloren.
Geh nach Haus, mein Kind, die Luft ist nass. Oder denkst du, dein Onkel schenkt dir was?
Durch Fleiß und Arbeit Erspartes, alle Geldrücklagen sind plötzlich nichts mehr wert. Die Inflation enteignet den Mittelstand. Fleiß, Staatstreue, Sparsamkeit und Anständigkeit haben sich offenbar nicht gelohnt. Offiziere verdingen sich als Eintänzer, Ärzte werden Kinokartenabreißer, Lehrer und Professoren Straßenfeger. Von einem auf den anderen Tag wird ein Heer von Mittelständlern proletarisiert. Diese Erfahrung von der Bodenlosigkeit der Geldentwertung, des Verlusts jeglicher Sicherheit und der Entwertung alter Werte und Haltung, dieser Inflationsschock sitzt tief. Die vierte Hypothek der jungen Republik.
Diese Hyperinflation enteignet ja gerade diejenigen, ja, die zur Stabilität des Kaiserreichs beitrugen, nämlich die Bildungsbürger, also diejenigen, die meistens von staatlichen Zahlungen abhängig waren, die Geld gespart hatten. Sie enteignet ja weniger die Bauern, ja. Die Arbeiter, die konnten man nicht enteignen, die hatten ja nichts. Ja. Und das trifft sehr, sehr stark die Not der geistigen Arbeiter. Ja. So der Soziologe Alfred Weber, ist ein bestimmendes Thema. Und das sind natürlich alles Verunsicherungselemente, die zur Labilität der Republik und zu antirepublikanischen Ressentiments beitragen.
Die um ihre Ideale Betrogenen, dies deklassierte Bürgertum, das ist der Nährboden, die Gärmasse, aus der Hitler schon bald seine Gefolgschaft gewinnen wird.
Die Demonstration der Nationalsozialisten und ihres Kampfbundes, der SA unter Führung von Adolf Hitler und General Erich Ludendorff, wurde im Laufe des Nachmittags von der bayerischen Polizei in München im Bereich der Feldherrenhalle zerstreut. Bei den gewalttätigen Auseinandersetzungen gab es 16 Tote und zahlreiche Verletzte. Erich Ludendorff wurde verhaftet, Adolf Hitler konnte fliehen.
Hungerunruhen im Ruhrgebiet, Streiks, Demonstrationen und Plünderungen in Schlesien, Separatistenaufstände im Rheinland. Die Reichswehr marschiert in Sachsen und Thüringen ein, um Regierungen abzusetzen, an denen Kommunisten beteiligt sind. Der dilettantisch inszenierte Staatsstreich in München. Die Republik kommt nicht zur Ruhe. Reichspräsident Ebert verhängt in der Nacht zum 10. November den Ausnahmezustand und überträgt die Heeresleitung und die Exekutivgewalt an Generalmajor Hans von Seeckt, einem erklärten Feind der Republik.
Nun soll hier nicht der Eindruck entstehen, diese Republik sei von Beginn an zum Untergang verurteilt gewesen. Wenn man sich die ersten Wahlergebnisse anschaut, dann kann man feststellen, dass es noch eine starke bürgerlich-liberale Mitte gibt. Und große Teile der kulturellen Eliten, der Schriftsteller, teilweise sogar der Professoren, der sogenannten Vernunftrepublikaner, sind ja zunächst bereit, sich mit der Republik zu arrangieren. Nach einem Zögern Thomas Mann, Gerhard Hauptmann, auch Teile der jungen expressionistischen Generation. Oder Leute wie Ernst Troeltsch, natürlich Max Weber, Friedrich Meinecke. Also es gibt auch so etwas wie eine Aufbruchsemphase, verbunden häufig mit der Hoffnung, dass die Republik den Graben zwischen Geist und Macht überwindet und verbunden mit der Hoffnung, dass die Republik das realisiert, was sich Liberale schon immer vom Staat gewünscht haben, dass sie nämlich eine Art Kulturstaat werden möchte.
Ökonomische Maßnahmen bringen die Wende. Die Währungsreform Mitte November 1923, 1 Billion Papiermark werden gegen 1 Rentenmark getauscht. Die Inflation wird gestoppt und eine große Koalition beschließt einschneidende Maßnahmen zur Sanierung des Staatshaushaltes. 400.000 Staatsbedienstete sollen innerhalb von 6 Monaten entlassen werden. Das Krisenshowdown der ersten 4 Jahre der ersten Deutschen Republik wird von einer Stabilisierungsphase abgelöst. Überraschend schnell kommt die Republik zur Ruhe, erst einmal. Jetzt beginnt eine Phase, die später als die Zeit der Golden Twenties in die Geschichte eingeht.
Die Revolution hat gesiegt, nieder mit der Republik. Sie hörten eine Sendung von Anselm Weidner. Wissenschaftliche Beratung: Georg Bollenbeck.